Wir haben eine sehr mitarbeiterzugewandte DNA. Bedeutet, hier findest du ganz viele Menschen, wenn ich auf die Zentrale gucke, da arbeiten Mikis und Cookies, also Mitarbeiterkinder und Kundenkinder, ganz viele hier. Hier, wir haben zum Teil 3 Generationen angestellt, Betriebszugehörigkeit 22 Jahre im Durchschnitt, ist eben ein Familienunternehmen.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali und Annika.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Wie immer mit mir, Anjali, und der lieben Annika. Und heute mal wieder eine Deep Dive-Folge. Annika, ich freue mich.
Liebe Anjali, vielen Dank und auch ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und wie ihr schon erraten konntet aus dem Folgentitel und auch von Anjalis Anmoderation, wir sind heute nicht alleine und zwar haben wir eine ganz wundervolle Gästin heute bei uns und zwar ist das die liebe Christina Böhme, VP People and Culture von Deichmann. Liebe Christina, herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass du heute bei uns bist.
Ich freue mich auch. Ich danke euch für die Einladung und danke für die Blumen und die nette Anmoderation.
Und Christina, wir kennen uns ja noch gar nicht.
Ja, das ist richtig.
Das wird jetzt so ein Live-Date hier im Podcast, dass ihr euch das erste Mal kennenlernt.
Mein Vorschlag wäre, jeder sagt jetzt mal seinen Namen mit dem dazugehörigen Adjektiv mit dem gleichen Buchstaben. Ich bin die aufgeregte Anjali. Das war ein Scherz. Vorstellungsspiele aus der Hölle.
Lass uns doch bitte nochmal nach der weitesten Anreise aufstellen. Das wäre mir schon jetzt am liebsten. Und dann guckst du nochmal, wie du dich entspannen kannst und in welche Ecke du dann gehen könntest.
Und ob du mehr so blau, rot, gelb oder grün bist. Das wäre mir wichtig, sonst können wir nicht mehr weiterreden.
Mein Liebling war mal ungelogen, ihr Lieben, und auch Community, wir werden gleich ernst und reden über das, worüber wir reden wollen, in so einem Leadership-Event, wo dann wirklich jemand sagte, und jeder sucht sich jetzt einen Partner und erzählt ihm etwas, was niemand sonst über ihn in dem Raum weiß. Und ich habe kurz überlegt, ob man nicht mal so eine Bombe droppen sollte, die natürlich komplett ausgedacht war. So, ich weiß von 2 Leuten, die hier eine Affäre haben oder sowas.
Dann als HRler noch sagen, wo man die Daten her hat, dass das so richtig cringe wird. Und zwar, dass man sagt, und ich weiß das, weil ich tracke jetzt seit einem Jahr die Urlaubsüberlappung der beiden Kollegen irgendwie. Und die ist immer bei 100%, oder? Die haben sich im Notfallkontakt angegeben.
Das ist auch immer schön. Oder die gemeinsame Adresse, die du dann in SAP sehen kannst. Ja, gut. Ich merke schon, das wird eine richtig gute Deep Dive-Folge.
Das wird eine super Deep Dive-Folge.
An dieser Stelle, liebe Community, bitte tut es nicht, weil wir haben das schon sehr oft gesagt. HR soll sichtbar werden, aber nicht als Quassel- und Gossip-Weiterträger. Das kommt eher nicht so gut. Aber ernsthaft, liebe Christina, wie schön, dass du da bist. Ich bin Anjali. Bin seit 12 Jahren Personalerin mit Leib und Seele und für alle, die den Podcast schon verfolgen und mich kennen, ich bin auch eine Opsi-Personalerin mit Leib und Seele und habe jetzt vor 2 Jahren mich selbstständig gemacht mit PeoplePace und berate Personalabteilungen dabei, wie sie mehr Zeit für Personaleuphorie haben, weil sie ihre Prozesse und Strukturen skalieren können. Also im Grunde, ich arbeite ganz viel mit Personalabteilungen, damit die ihre Personalthemen treiben können. Und es ist wunderbar und macht ganz, ganz viel Spaß. Und ich habe einen Podcast.
Ich sag mal so, das ist ja ein interessantes und immer gutes Hobby und das gehört mittlerweile, Achtung, haha, auch zum guten Ton. Da hast du dir, glaube ich, ein Feld ausgesucht, was schon einen guten Markt hat. Personalabteilungen sind ja häufig manchmal zu stark mit sich selbst beschäftigt und da ist manchmal die Frage, machen sie denn die richtigen Dinge, die auf die Organisationen einzahlen? Also das ist zumindest so mal manchmal meine These, die ich da sehe. Ja, Christina Böhme, 43 Jahre alt. Ich wohne in der Stadt, in der ich arbeite, eine sehr unterschätzte Stadt. Annika weiß es. Sie kommt ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Ich wohne in Essen und arbeite in Essen bei Deichmann. Die letzten 20 Jahre Personalerin. Hab bei Kienbaum angefangen, also klassisch in der Beratung, dann zur Metro rüber gemacht, Konzern kennengelernt, bin irgendwie dem Irrglauben verfallen, dass jeder auf Personal wartet, war dann bei Fressnapf, hab einen riesen Bauchklatscher gelandet und hab gedacht, nee, stimmt, da gibt's nur Payroll, ist null Standing, muss ich alles aufbauen. Haben wir gemacht, haben wir gut gemacht. Da habe ich meinen Hund angeschafft. Ja, und dann habe ich einen netten Anruf bekommen und habe von Fressnapf zu Deichmann rüber gemacht. Und da bin ich dann vom Hund auch aufs Kind umgestiegen. Also insofern, das ist die kurze und knappe Form der Vorstellung. Wir werden das sicherlich gleich noch ein bisschen thematisch vertiefen.
Sehr lustig, Christina hat mich erstmalig kennengelernt in meiner Weggangsphase bei About You, als ich gerade das Angebot zum Weggehen auf dem Tisch hatte und selber noch nicht wusste, ob ich gehe. Dann haben wir wieder gesprochen und Christina hat mir danach gesagt, übrigens Annika, ich wusste nach diesem Gespräch, dass du in irgendeiner Form gehen wirst. Und ich war total geflasht, dass du das über einen virtuellen Termin direkt rausgelesen hast. Ich war total impressed.
Oh, vielen Dank, ja. Es ist ganz interessant zu fühlen, wie Menschen ihre Wirksamkeit selber einstufen. Und da hast du, glaube ich, ein paar Signale gesendet. Und das ist ja auch immer so ein Thema bei People Management. Bist du wirksam oder bist du nicht wirksam? Das zahlt, glaube ich, immer sehr auf die innere Zufriedenheit aus. Ein.
Und auch total auf die Organisation und auf Retention, wo wir ja quasi schon beim Thema sind. Ne? Das ist eine wundervolle Brücke, hast du uns da geboten. Ich habe tatsächlich aber noch eine Mini-Bitte. Ich glaube, die meisten Menschen kennen Deichmann sehr gut als Unternehmen. Ich glaube allerdings, dass die wenigsten Menschen wissen, wie groß ihr eigentlich seid, was ihr alles macht, was ihr gerade an Expansionsthemen auf dem Tisch habt, weil da war ich auch total überrascht und beeindruckt von. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen vielleicht?
Ja, sehr gerne. Da hast du vollkommen recht. Das kann ich sehr gerne noch mal ein bisschen mehr ins Schaufenster stellen. Wir sind 1913 gegründet worden. Wir sind ein Familienunternehmen. Also es gibt wirklich eine Unternehmerfamilie, die eben auch diesen Familiennamen trägt. Wir sind Europas bekanntester Schuhhändler. Und wo ich wirklich so ein bisschen vom Stuhl damals gefallen bin, ich bin ja 8 Jahre hier, wir sind jetzt mittlerweile in 34 Ländern tätig und sind heute bei 8,7 Milliarden. Wir verkaufen im Jahr ungefähr 184 Millionen Paar Schuhe und wir haben insgesamt 4.700 Filialen. Also ich finde das extrem beeindruckend und sitzen hier im netten, feinen Essen in so einem Wohngebiet ganz versteckt mit so einem Sammelsurium von ein paar Gebäuden und werden das Ganze jetzt zu einem sehr coolen Campus zusammenziehen und haben ein unfassbar cooles, tolles neues Gebäude in der Planung, was jetzt hinter mir, das könnt ihr leider nicht sehen, entsteht. Und was sicherlich für Essen eine der Top-Firmenzentralen werden wird. Und wir stehen auch eben für den Standort Essen. Ich merke so ein bisschen, ich könnte vielleicht auch noch so ein kleines Ehrenamt im Stadtmarketing hier bekommen. Ne? Also an Juli, wo kommst du eigentlich her? Also auch Hamburg, so wie Annika, oder?
Nee, ist übrigens an Juli.
An Juli.
Ich muss so lachen, während ihr hier eure Pottliebe zelebriert, weil ich komme aus dem Rheinland.
Ach, ja guck mal.
Ach.
Ist doch gar nicht so weit.
Anyways, Christina, wenn du sagst, ihr baut die Perle Essens da als Bürogebäude, wie ist denn euer Verhältnis Mitarbeitende Headquarter oder Verwaltung und Filialen?
Ja, also wir haben 49.000 Mitarbeiter weltweit. Ne? Wir sind in 34 Ländern. Zu uns gehört ja bei der Deichmann-Gruppe eben auch zum Beispiel ein Unternehmen wie Snipes. Wir haben hier unser Headquarter in Essen, das sind ungefähr 1200 Mitarbeitende in Deutschland. In unseren Filialen rechnen wir im Monat ungefähr 17.000 Menschen ab. Also kannst du ungefähr sagen, 20.000 Menschen arbeiten in Deutschland. Die anderen sind eben weltweit tätig in unseren Ländern. Und das war jetzt inklusive Tochtergesellschaften. Insofern, das ist sicherlich ein Unternehmen, was in den letzten Jahren kontinuierlich immer sehr stark gewachsen ist. Wir haben 3 Sparten, also sprich Sales, Logistik und eben das Headquarter jetzt hier bei Deichmann, ja, im Essener Norden.
Ich habe die Anzahl eurer Mitarbeitenden deutlichst noch mal kleiner geschätzt, muss ich zugeben. Ich bin gerade auch noch mal echt überrascht. Das ist echt eine Hausnummer, die du da hast.
Ja, also sagen wir mal so, als ich vor 8 Jahren anfing, waren wir irgendwie bei 650. Selbst in der Zentrale hier haben wir uns mittlerweile verdoppelt. Das liegt natürlich auch daran, weil wir extrem viel in das Thema Digitalisierung und da auch den ganzen IT-Support und die ganze IT-Welt, World of Work jetzt neu aufbauen. Und da haben wir sehr viel neu eingestellt. Also im Schnitt 80 Personen so im Jahr in den letzten 8 Jahren. Das ist schon eine Menge.
Sag mal, neben Recruiting ist ja ein Thema, zu dem wir heute sprechen, auch Retention ein sehr wichtiges, was euch gerade, würde ich annehmen, in diesem Wandel vom traditionellen Familienunternehmen hin bis zu dem Konzern, wo ihr heute seid, sehr, sehr stark begleitet. Und wie schaust du aufs Thema Retention bei euch? Wie ist da so eure Strategie?
Ja, an sich, wir sind ein Familienunternehmen. Retention war, und da kannte man sicherlich den Begriff hier noch nicht mal so bei uns, immer unser Credo, ne? Das Unternehmen soll den Menschen dienen. Wir haben eine sehr mitarbeiterzugewandte DNA. Bedeutet, hier findest du ganz viele Menschen, wenn ich auf die Zentrale gucke, da arbeiten Mikis und Cookies, also Mitarbeiterkinder und Kundenkinder, ganz viele hier. Hier, wir haben zum Teil 3 Generationen angestellt, Betriebszugehörigkeit, 22 Jahre im Durchschnitt, ist eben ein Familienunternehmen. Und in den letzten Jahren hat sich das natürlich auch gewandelt. Wir brauchen eben neues Skillsets, wir müssen neue Personen einstellen, die was anderes nochmal mitbringen an Erfahrung. Und insgesamt ist es natürlich so, das wissen wir alle, Retention is the new recruiting. Bei dem Arbeitsmarkt der Zukunft, der uns allen bevorsteht, bei den Experten, die wir alle brauchen, müssen wir uns natürlich um die kümmern, die wir haben. Und deswegen investieren wir da eine Menge. Und da bauen wir nicht nur ein schickes neues Gebäude, sondern wir investieren natürlich in Upskilling, weil die Belegschaft und die Mitarbeitenden, die wir haben, die möchten wir natürlich an der Stelle mitnehmen, weiter erhalten, den Angebote machen und vor allen Dingen das Ganze für die nächsten Generationen noch weiter verknüpfen.
Wir haben ja jetzt viele Deep Dives gemacht und gucken ja eh in viele Unternehmen rein. Ich habe das Gefühl, dass Mitarbeitende Wertschätzung und Wahrnehmung so viel krasser in diesen Familienunternehmen ist, weil du eben nicht diese Investoren hast, die dir irgendwie so hart auf die Zahlen pushen. Und das ist ein Aspekt, der mir vorher gar nicht so bewusst war, weil ich habe irgendwie immer gedacht in Unternehmensgröße, also Startup versus Corporate und auch ja Gründer geführt, aber eben diese Startup-Perspektive Gründer geführt. Aber dieses Mittelstand-Familienunternehmen, ich finde das sehr beeindruckend, dass ich da sehr oft das Gefühl habe, dass diese Werte der Familien da durchgegeben werden und dann eben oft gesagt wird, das machen wir so nicht und das machen wir so. Natürlich gibt es andere Themen mit familiengeführten Unternehmen, aber das finde ich was mir richtig aufgefallen ist, gerade jetzt auch in der Staffel.
Ich kann dir da nur beipflichten, das stimmt. Also ich war jetzt in 2 Familienunternehmen oder bin in einem jetzt. Fressdampf war auch ein Familienunternehmen. Ach, Kimon war auch ein Familienunternehmen. Also ich habe, glaube ich, durchaus mehr die Tendenz zu Familienunternehmen, aber ich war auch in einem Konzern, nämlich bei der Metro. Und was ich da einfach sagen muss, ist, Familienunternehmen haben einfach ein starkes Wertekorsett und eine Agenda, wie sie führen möchten auch und eine hohe Identität. Und ich glaube, das setzt immer einen guten Grundstock für eine langfristige Strategie. Konzerne, ja, das wissen wir alle. Dann kommt ein neuer Wind rein, dann wird wieder dezentralisiert, dann wird wieder 5 Jahre später wieder zentralisiert, dann wird ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts geschaut, dann gibt's das nächste Kostenprogramm, das heißt dann Climb 20 irgendwas, dann wird abgelöst von Fit for Future for irgendwas. Das sind natürlich alles schicke Initiativen und ist auch alles bestimmt ganz richtig, nur die Nachhaltigkeit und die Langfristigkeit, die ist, glaube ich, nicht immer so gegeben, was sich dann auf die Kulturen, auch auf die Werte auswächst oder darauf einzahlt. Und insofern finde ich Familienunternehmen gerade aus Nachhaltigkeitsaspekten extrem gut. Und bei Deichmann, wisst ihr, dass Deichmann eine eigene Stiftung hat? Die Deichmann Unternehmensstiftung. Also wir haben ja unter anderem auch ein soziales Projekt, Wort und Tat. Deichmann betreibt eine Stiftung, das ist nicht so besonders bekannt. Da müssen wir sicherlich manchmal noch ein bisschen mehr klappern, weil das zum Handwerk gehört. Wir unterstützen extrem viele karitative Projekte im Ausland und auch im Inland. Und das ist zum Beispiel etwas, was sich sehr auf unsere DNA auch einzahlt. Unser Credo ist ja, das Unternehmen muss dem Menschen dienen. Und das bedeutet eben auch Kunden, Mitarbeitende und Menschen in Not. Und das ist für mich etwas, da sage ich, weil du jetzt so netterweise das Wort Perle aufgegriffen hattest, das ist für mich echt eine Perle im Handel. Deswegen stehe ich so hinter diesem Arbeitgeber. Ist mir noch nie irgendwo untergekommen. Und ich glaube, diese moralische und gute Verpflichtung, die wir haben, die merkt man auch in unserer Kultur. Und na klar, ich meine, wir müssen auch wettbewerbsfähig sein. Wir sind auch keine Sozialromantiker. Aber overall, Doppelstrich drunter, das, was ich bis jetzt im Handel gesehen habe, da ist für mich Deichmann wirklich outstanding.
Du hattest eben zum zweiten Mal über das schöne Office geredet, das ihr baut, was natürlich auf jeden Fall auch ein Retention-Thema ist, weil wir wissen alle, wenn man einen schönen Arbeitsplatz hat, wenn der gut ausgestattet ist, das macht ja einfach einen Unterschied. Für mich der erste Gedanke war, ja, schön und gut, jetzt hat das Headquarter wieder das tolle Office. Habt ihr was Ähnliches, wie ihr das bei den Filialen macht oder im Lager, dass ihr eben auch sagt, wir gucken, dass die Arbeitsplätze da besonders schön sind oder wie macht ihr das?
Ja, also ich glaube, die Zielsetzung, die wir uns allen hier gegeben haben, ist, dass wir es für alle Mitarbeitenden in all unseren Sparten und Bereichen natürlich bestmöglich alles ausstatten möchten, damit sowohl von der Information über die Führung als über die Ausstattung das alles stimmig und passend ist. Wenn ich auf die Filialen schaue, haben wir natürlich eine andere Situation als bei uns hier im Headquarter. Ich glaube, dass wir da sehr gut ausgestattet sind. Wir haben neben den Sozialräumen auch da attraktive Möglichkeiten, sei es jetzt, dass wir sehr flexibel in der Arbeitszeitfindung sind. Oder bei der Logistik muss man natürlich ansetzen und schauen, okay, wie kannst du da arbeitskrafterhaltend unterwegs sein? Also Thema Health Management, sowohl bei den Filialen als auch in der Logistik, da gut in den Support reinzugehen. Da sind wir sicherlich auf anderen Ebenen unterwegs. Gerade das Thema Mental Health ist natürlich ein ganz großes. Ich glaube, wir sind da sehr mit Augenmaß unterwegs und gut. Und wir haben ja Piken eingeführt, also Survey-Tool, Employee-Engagement-Tool, und kriegen dazu ein gutes Feedback insgesamt. Das muss man sagen. Und wir haben auch wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit mit unserer Mitbestimmung, die uns da auch immer sehr gut Hinweise gibt. Wir haben ja einen sehr großen Betriebsrat, der auch auf den Flächen unterwegs ist. Und insofern, da sind wir so aus unserer Sicht ganz gut aufgestellt und können auch sehr zeitnah reagieren, wenn wir Anpassungsbedarf sehen.
Dieses klassische Thema Retention-Strategie, also das, was wir jetzt gerade für das Headquarter genannt haben, habt ihr da was Spezifisches, was ihr für die Filialen und beispielsweise auch fürs Lager macht oder wie geht ihr da an der Stelle vor?
Ja, das ist klar. Also wenn wir jetzt drauf schauen, haben wir natürlich da unterschiedliche Strategie in Bezug auf die unterschiedlichen Zielgruppen. Wenn man ins Headquarter schaut, ist man natürlich da stärker in strategische Prozesse eingebunden. Auf der anderen Seite bei den Filialen verfolgen wir, und das fand ich immer sehr schön, wir sagen eigentlich, unsere Mitarbeitenden sind Herr und Frau Deichmann vor Ort, also Deichmann Unternehmer vor Ort und Deichmann Unternehmer im Einsatz. Insofern haben wir da auch ein hohes Vertrauen, was wir unseren Jobmanagern da aussprechen, unseren Store-Managern, und die haben eine hohe Eigenverantwortung, sehr viel Entscheidungsfreiheit, natürlich in vorgegebenem Rahmen, aber wir merken, dass wir dadurch eine sehr hohe Motivation haben, ne? Und das sehen wir auch, wenn wir unsere Dialoginstrumente, wie ich es gerade schon ansprach, nutzen. Also bekommen eine hohe Transparenz und auch die Reaktionsfähigkeit wird da wirklich sehr gut gefördert. Was für uns am wichtigsten ist, ist es noch nicht mal so sehr in die einzelnen Sparten zu differenzieren. Wir setzen einfach sehr auf das Thema Leadership, also sprich, dass wir die entsprechenden richtigen Führungskräfte mit unseren richtigen Ideen und Werten und einer nachhaltigen Haltung da ins Feld schicken. Und da sind wir sehr gesegnet, dass wir mit vielen Menschen gut arbeiten können, die sich schon langjährig für Deichmann einsetzen. Und das merkt man auch. Wir haben Jubilarveranstaltungen, da sind echt Menschen dabei, die 40 Jahre bei uns arbeiten.
40 Jahre, ich glaube, da so auf die Berliner Tech-Bubble zurückschauend, wo viele Unternehmen ja eben unter 10 Jahre alt sind, dann ist das eine Zahl, die definitiv erstmal sacken muss.
Habe ich auch gerade gedacht. Als wir Retention oder Loyalitätsboni oder wie auch immer man das nennen will, eingeführt haben, wir haben dann in so Kategorien gedacht, so ja, nach dem ersten Jahr decken wir halt den Tisch. Und es gibt ein Champagner, nach 2 Jahren kriegst du einen Gutschein für irgendwas und ich glaube, nach 5 Jahren haben wir gesagt, du kriegst ein Wellness-Wochenende mit einem Plus One. Das war für uns schon so voll das Highlight, wenn jemand 5 Jahre da war. Total verrückt, die Vorstellung für mich.
Ja, da müssten wir wirklich viele Menschen ins Wellness-Wochenende schicken, aber wir haben ja auch eine Unterstützungskasse. Das ist, wenn unsere Mitarbeitenden in Not geraten. Das sind ja dann zum großen Teil traurige Situationen, dass wir entweder mit einem Geldgeschenk, einer Geldspende oder einem Darlehen helfen können. Das ist ein Verein, den wir gegründet haben. Wir bewerten dann die Notlagensituation, zum Beispiel als jetzt das Hochwasser im Ahrtal war und wir auch Mitarbeitende hatten, die dort gewohnt haben, gelebt haben, sind wir natürlich auch selbstverständlich eingesprungen. Also insofern, ich glaube, mit diesen Maßnahmen oder auch die Gesundheitswoche, die wir früher angeboten haben und die jetzt neu aufgelegt wird in Zukunft, das sind Maßnahmen, bei denen man sich nochmal eine Spur persönlicher um die Mitarbeitenden kümmert. Und das ist dieser sehr familiäre Gedanke. Und Deichmann ist ja auch den christlichen Werten verpflichtet. Und das ist eine schöne Grundordnung, die wir hier für uns so in der Mitmenschlichkeit, ja, die sich durchzieht.
Dass hier dieses Persönliche für Mitarbeitende da zu sein, auch bei dieser Größe, die ihr habt, schafft. Weil es man ja häufig heißt, naja, wir können irgendwie ab einer gewissen Größe so eine Personalisierung auf gewissen Themen überhaupt nicht mehr leisten. So kenne ich das tatsächlich. Viele Narrative in die Richtung, aber das ist total beeindruckend.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das macht die Historie. Weißt du, der Unterschied ist einfach, und das sage ich immer, bei uns hast du halt keine Düsseldorfer Werbeagentur beauftragt in Acrylstühlchen, die sich mal überlegt haben, warum es uns gibt, sondern der Existenzgrund kommt aus uns selbst heraus, dass wir gesagt haben, früher hier, wir wollen eben gern den Bergleuten qualitativ gute Schuhe zu günstigen Preisen zur Verfügung stellen. Und daraus ist eben aus dieser Idee, also früher Sinn, Zweck, Ziel, heute so ein bisschen mehr Purpose, ist dann da einfach diese ganze Erfolgsgeschichte daraus entstanden. Und das ist ja eigentlich das, was auch auf Retention einzahlt. Am Ende brauchst du nichts künstlich zu erfinden, ist alles nur Fake. Es muss einfach einen wirklichen Grund geben, warum man gebraucht wird. Und den beantworten wir mit diesem Geschäftszweck, den wir erfüllen und nehmen eben sehr viele Menschen auf die Reise mit und haben deswegen, ich sage das ja eingangs, Betriebszugehörigkeit so im Schnitt 22 Jahre. Das spricht schon für uns.
Heißt das, ihr habt Führungsleitlinien und sagt euren Führungskräften auch wirklich, das ist die Art, wie wir führen, über alle Ebenen hinweg, also Sales, Lager, Filiale und Headquarter?
Genau, so ist es.
Und wie macht ihr das als HR, dass ihr das, es wird ja schon mal neue Führungskräfte geben, wie stellt ihr sicher, dass das wirklich die Mentalität des Unternehmens ist? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
Wir haben neben den Unternehmensleitlinien, die wir uns gegeben haben, eben diese 10 Führungsgrundsätze. Und übrigens Führungsgrundsatz Nummer 1 ist größte Sorgfalt bei der Auswahl von Mitarbeitenden. Und gerade bei Führungskräften schauen wir natürlich doppelt und dreifach nochmal hin. Also insofern, zum einen sind wir mit sehr guten Fachbereichen unterwegs und guten People-Managern, die wirklich den Prozess sehr intensiv begleiten. Und wir schauen eben, ob nicht nur die fachliche Eignung, sondern auch das Mindset zu uns passt. Und wenn ich meine People-Strategie weiter runter operationalisiere, sage ich, alles in allem, glaube ich, müssen wir schaffen, Menschen emporzuheben aus People-Sicht. Und das bedeutet, dass wir als Bereich Möglichkeiten und Bühnen schaffen, um Menschen sichtbar zu machen. Wie machen wir das? Wenn ich jetzt die Transferleistung habe, das Unternehmen soll dem Menschen dienen, dann sage ich, der People-Bereich muss auch dem Menschen dienen. Wie machen wir das? Indem wir den Mitarbeitenden dienen. Zum einen, indem wir eine sehr sorgfältige Rekrutierung haben, zum anderen ein tolles Führungskräfte-Onboarding haben, Führungskräfte-Programme, Leadership-Masterclass. Wir setzen einfach sehr stark darauf, Kultur zu vermitteln. Übrigens, bei Fressnapf war es ja so, dass in jeder Präsentation lachende Tiergesichter vorkamen. Bei Deichmann sind überall Schuhe drin. Footsteps, alle Themen, die wir uns ausgedacht haben, heißen Step in, Step forward, Step by Step. Also wir haben sehr viel Step dabei, damit wir weiter nach vorne kommen. Und wenn wir jetzt unsere Weihnachtsansprachen von unserem Inhaber haben oder unsere Town Halls, dann wird schon sehr klar deutlich, dass wir uns auch wünschen, dass unsere Menschen bitte in diesem Wertegerüst, welches wir uns gegeben haben, agieren.
Bei mir gibt sich jetzt tatsächlich eine Frage, und zwar haben wir häufig die Diskussion, dass Menschen ja sagen oder Herr Erler sagen, wenn sie ein Unternehmen haben, wo Mitarbeitende schon nur an Laptops beispielsweise sitzen, aber das über mehrere Standorte verstreut, wie genau funktioniert denn dann die Kommunikation? Nicht nur zu eben generellen Unternehmensupdates, aber natürlich zu gerade solchen kulturellen Themen, Leadership, Values, wie verhalten wir uns. Es ist schon so herausfordernd, in Organisationen zu kommunizieren, wenn alle Menschen einen Laptop-Arbeitsplatz haben. Jetzt sieht das bei euch ja total anders aus. Wie genau transportiert ihr denn genau diese Themen in Filialen, in Lager, an alle Menschen, die nicht einen Laptop-Arbeitsplatz haben, was bei euch ja der Großteil dann ist?
Naja, ich meine, indirekt sprichst du da ja auch so das Thema Homeoffice-Regelung, mobiles Arbeiten und so weiter an, ne? Also sagen wir mal so, wer an dem Standort Essen jetzt so viel investiert und so ein schönes Gebäude baut, der wünscht sich sicherlich auch, dass Menschen ihre Büros auch schätzen. Es ist ja gar nicht bei uns verboten, 4 oder 5 Tage in der Woche zu uns zu kommen. Und ich sage ja immer gern, das Lagerfeuer muss anbleiben. Klar kannst du auch hybrid irgendwie versuchen, die Menschen zusammenzukriegen, aber am Ende des Tages darf man die Leute nicht verlieren. Und wenn du auf dem Küchenstühlchen sitzt, ist es manchmal egal, welchen Screen-Hintergrund du aufhast, weil du musst Menschen einfach erreichen. Und unsere Kultur ist einfach eine anfassbare Kultur. Wir freuen uns, wenn Menschen hier bei uns vor Ort sind. Das kann ich für die Zentrale sagen. Unser Führungssystem für die Filialen ist eben so gestrickt, dass wir über also Regional Manager, über District Manager sehr stark immer im Kontakt mit den Filialen sind. Und wir haben verschiedene Kommunikationstools, eigene Deichmann-Apps, Connect-Apps, wo Mitarbeiter drüber miteinander kommunizieren können, wo News drüber laufen, sodass wir immer sehr stark und sehr nah dran sind. Und wir haben eine Führungsstruktur etabliert, die Mitarbeitende in den Filialen auf jeden Fall immer erreicht. Logistik, könnt ihr euch vorstellen, ist auch vor Ort Geschäft. Auch da haben wir Distribution Manager, die vor Ort in den einzelnen Teams mit den Menschen sprechen. Wir haben Town Halls. Wir versuchen sehr persönlich zu sein. Und ja, mittlerweile ist es natürlich so, dass wenn es Laptop-Arbeitsplätze gibt, klar, wenn du jetzt einen Developer hast, selbstverständlich kann der auch bei uns von zu Hause arbeiten. Es ist aber sehr funktionsbezogen mittlerweile. Was ergibt Sinn, was ergibt keinen Sinn? Und ich bin mittlerweile ein Verfechter davon, wenn du Kultur spüren möchtest und ein Mindset weitergeben möchtest, ein Spirit einhauchen möchtest oder, weiß ich nicht, eine DNA etablieren, das kannst du aus meiner Sicht nur persönlich machen. Und da brauchst du auch Menschen vor Ort, damit Menschen sich an dich binden. Und ja, diese Bindung muss hergestellt werden. Das ist auch nicht über Zwang irgendwie machbar. Wir schaffen Angebote. Das ist leichter gesagt als getan, aber wir schaffen Angebote, indem wir jetzt hier dann auch zukünftig verschiedene Benefits am Campus haben werden, Kooperationen eingehen werden, sodass du einfach Lust hast, zur Arbeit zu kommen.
Dieses Thema Remote Working ist für mich auch immer noch mal eine andere Perspektive, wenn ich ein Lager habe oder eine Filiale, weil du natürlich diese Diskrepanz hast, ne? Wenn ich ein Tech-Unternehmen bin oder ein digitales Unternehmen, wo alle Leute von zu Hause arbeiten könnten, habe ich natürlich eine andere Diskussion. Aber ich finde schon für mich persönlich, das Gefühl, bei einem Unternehmen zu sein, hast du, wenn du in diesen Räumen bist und wenn du andere Leute siehst als die Leute, mit denen du eben in deinem Team arbeitest.
Es haben ja auch einige Mitarbeitende angefangen, als die Corona-Zeit war. Und die musst du ja auch noch eigentlich jetzt integrieren. Ich möchte hier niemanden zwangsbeglücken oder zwangsbeatmen. Darum geht's mir nicht. Sondern es geht darum, wenn du gute Führung etablierst und ein gutes Dialogangebot machst, dürfte sich gar nicht die Frage stellen, warum soll ich denn heute ins Büro kommen?
Wie sehen eigentlich eure Benefits aus? Wie unterscheidet ihr das quasi zwischen Headquarter, Lager und Filialen? Weil dann ist ja immer noch die Frage, naja, ich habe ein Office, da kann ich gerade in einem Neubau, kann ich irgendwie ganz viel machen, kann ganz viele tolle Sachen anbieten. Die ganzen Sachen kannst du natürlich nicht in der Deichmann-Filiale in Gelsenkirchen beispielsweise anbieten. Und wahrscheinlich auch nicht bei euch im Lager. Wie geht ihr da mit diesen Differenzen um?
Wir versuchen sehr passgenau auch immer die unterschiedlichen Jobs zu unterstützen. Also wenn ich jetzt mal Sales als Beispiel nehme und sage, gut, wenn ich da in die Aus- und Weiterbildung schaue, ob das nun für unsere Auszubildende individuelle Prüfungsvorbereitung ist oder wir haben ein Auslandsprogramm, wir haben Online-Trainings, wir haben Präsenztrainings, wir haben sehr individuelle Angebote, wir haben ein Portal für Mitarbeitervorteile, wir haben Health-Management-Angebote, Weihnachtsfeiern, wir haben Jubiläumsfeiern, wir haben bestimmte Azubi-Aktionen, Gewinnspiele. Zum Beispiel eine Unterstützungskasse ist jetzt etwas, was für uns ein Alleinstellungsmerkmal ist. Also eine Unterstützungskasse, wenn du vielleicht vielleicht die Beerdigung eines Angehörigen nicht bezahlen kannst. Dann springen wir ein. Oder wenn ein gesundheitlicher Notstand ist. Es ist halt eben immer sehr zugeschnitten auf die einzelnen Zielgruppen, sowohl eben die Zentrale als auch die Logistik, als auch eben unsere Store Manager, unser Sales-Bereich. Ich bin aber echt Verfechter davon, es muss einfach im Arbeitsverhältnis zur Führungskraft im Team stimmen. Und das ist das, wo man ansetzen muss. Weil am Ende des Tages wird der Obstkorb das nicht retten und der Kicker auch nicht. Keine Frage, die Hygienebedingungen müssen erfüllt sein, dass wir da eben vernünftig und ordentlich unterwegs sind.
Liebe Christina, wir könnten jetzt noch x Stunden mit dir weitersprechen. Wir sind jetzt allerdings leider schon am Ende unserer heutigen Aufnahme angelangt. Und wie immer enden wir mit dem Thema.
Ich habe noch eine Frage vorher.
Dann gibt es noch mal eine Frage von Frau Mauer.
Und zwar, ich habe in meiner Karriere mehrfach das Beispiel von Deichmann gehört, dass es so ist, dass wenn man bei Deichmann anfängt, man im Onboarding einmal in jeder Station im Unternehmen arbeiten muss. Ist es so oder wurde ich von vielen Leuten auf die falsche Fährte geführt?
Naja, sagen wir mal so. Ich glaube, du bist nicht wirklich auf die falsche Fährte geführt worden. Ich würde es ein bisschen konkretisieren. Manchmal ist das ja wie ein stille Postverfahren, dass ein bisschen was weggelassen wird. Und zwar arbeiten die Menschen, die bei uns neu anfangen, immer auch mal auf der Fläche, weil denen das gut tut, wenn man mal versteht, wo es Geld verdient wird. Und insofern haben wir alle eine Woche Ferialeinsatz oder ein paar mehr oder ein paar weniger Tage, um das mal prozessual zu verstehen. Und ich sag dir, danach tun dir echt die Füße weh. Also man muss wirklich überlegen, was für Schuhe man anzieht. Aber in jeder Funktion arbeiten wir nicht in der Einarbeitung.
Ja, aber dann passt das, weil ich habe das oft im Zusammenhang mit der Logistik gehört. Und das war was, was ich zum Beispiel immer toll fand, wenn ich bei Unternehmen war, die in der Logistik, die auch eine Logistik hatten. Einfach mal dort arbeiten, weil das erdet dich schon nochmal sehr. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig für HR, zu wissen, wie ist die Realität, wenn man dort arbeitet. Und das wäre für mich auch nochmal für die Community was, gerade wenn ihr Personalleitung seid. Ich würde mir sehr genau angucken, welche Bereiche habe ich und wie arbeiten die Leute da. Also auch mal mir eine Filiale angucken, in der Logistik sein. Und natürlich, wenn ich Talent Acquisition für den Bereich mache, ist es ja eh ein No-Brainer. Man gewinnt dadurch einmal Sichtbarkeit und es ist auch einfach realistischer. Also ich muss doch wissen, wie die Leute arbeiten, damit ich deren Personal machen kann.
Ja, check.
Nachdem sich jetzt dieses Rätsel für mich geklärt hat, wie das ist mit Deichmann, liebe Christina, mir hat super, super viel Spaß gemacht. Ich finde es eh immer völlig erleuchtend, wenn man mit PersonalerInnen aus so ganz anderen Größenverhältnissen redet und zu sehen, dass es so viele unterschiedliche Welten gibt und wir trotzdem die gleichen Themen haben, weil es ja auch am Ende Personalarbeit ist. Liebe Annika, was sind denn deine 3 Takeaways von der heutigen Folge?
Nummer 1 hast du, glaube ich, schon gerade angesprochen, liebe Anjuli. Und zwar, wir merken, dass Personaler aus verschiedensten Unternehmensumfeldern doch immer wieder sehr, sehr ähnliche Themen auch auf dem Tisch haben und man einfach immer wieder viele Überlappungen hat. Ein zweites Learning für mich, ich finde ganz spannend, wie sehr die Familienwerte sich quasi entlang eures gesamten Narrativs hinsichtlich Mitarbeitender im Unternehmen zieht, wie viel Werteorientierung da vorliegt. Und Nummer 3, ist auch hier das ganze Thema Zielgruppenorientierung und was genau das ausmachen kann, wenn man wirklich von jedem Ansatzpunkt aus die unterschiedlichen Zielgruppen kennt und mitdenkt. Das sind meine 3 Learnings. Wenn ihr mir nichts mehr zu meinen Lessons learned von heute hinzuzufügen habt, dann verbleibe ich mit einem riesengroßen Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier gewesen bist, liebe Christina. Wieder ganz viel gelernt, fand es eine grandiose Folge. Bevor ich mich verabschiede, nochmal ein kurzer Hinweis. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bei LinkedIn folgt, Feedback für uns habt, euch bei uns meldet auf unserer Podcast-Page, bei Anjuli oder mir direkt. Oder natürlich, wenn ihr Fragen habt zu HR-Beratungsthemen, dann wendet euch natürlich bitte an die liebe Anjuli und an PeoplePace. Vielen Dank, ihr beiden.
Vielen Dank.
Ich danke euch. Danke für die Inspiration. Bis dann. Tschüss.